Es ist mir eine große Ehre, hier von Ihnen mit Ihnen ein paar Gedanken zu diesem Evangelium teilen zu können. Es ist ein sehr bekanntes Evangelium. Sie werden wahrscheinlich schon ganz viele Auslegungen gehört haben. Von daher bin ich nicht sicher, ob ich Ihnen heute etwas Neues sagen kann. Ich gehe davon aus, dass ich das nicht tun kann. Aber ich würde gern einfach ein paar Blicke auf die verschiedenen Personen werfen, die in diesem Evangelium vorkommen. Okay, man hat mir gerade gesagt, ich soll ein bisschen lauter sprechen. Das scheint, ja, es war schon das ganze Wochenende eine Aufforderung. Von daher kann es auch sein, dass es nicht am Mikrofon liegt. Die Geschichte wird den Pharisäern erzählt, die sich aufregen darüber, dass Jesus mit diesen Sündern Mahlgemeinschaft hält und sich damit nicht an die Gebote hält und damit nach Auffassung der Pharisäer das Reich Gottes verhindert. Denn nur in dem Moment, laut Pharisäer, nach dem, was mir bekannt ist, wo alle sich wirklich an die Gebote halten, kommt der Messias. Und damit macht Jesus wirklich einen fundamentalen Fehler, dass er sich mit diesen Leuten abgibt. Und Jesus erzählt ihnen diese Geschichte. Und der erste, die erste Figur ist der Sohn, den wir als den verlorenen Sohn kennen und der lange Zeit diesem Gleichnis den Titel gegeben hat. Der will sein Erbe, der sagt seinem Vater also mehr oder weniger, eigentlich wäre es besser, du wärst schon gestorben, weil dann könnte ich mit dem, was dein ist, machen, was ich will. Und der Vater sagt, du bekommst das auch so, ohne dass ich schon gestorben bin, und händigt es ihm aus und er verprasst es. Und als alles weg ist, merkt er, es war vielleicht doch keine gute Idee. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Geschichte, die unendliche Geschichte von Michael Ende kennt. Da ist ganz am Anfang, kommt er in dieses Land, also als er sich dann endlich entscheidet, in dieses Land zu kommen, in dieses Märchenland, da kommt er an diesen Ort, wo sich die ganz viel Licht ist und diese Säulen, diese leuchtfarbenen Säulen sich aufbauen und es ist alles sehr berauschend und wunderbar und er freut sich unendlich und als er am nächsten Morgen aufsteht oder wieder erwacht, findet er sich in einer Wüste vor, in einer bunten Wüste, aber in einer Wüste. Und der verlorene Sohn hier erinnert mich an diese Figur. Ich bin überhaupt überzeugt, dass man die unendliche Geschichte als eine Art christliche Initiationslehre betrachten kann, aber das nur in Klammern. Und es ist ja nicht so, dass der verlorene Sohn oder dass dieser jüngere Sohn jetzt sagt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, mein Vater war doch immer so gut zu mir und was habe ich meinem Vater angetan, sondern er hat Hunger. Er will essen und er weiß, die Anstellungsbedingungen bei meinem Vater sind sehr viel besser als meine Anstellungsbedingungen hier. Und dann beschließt er, vielleicht ist es geschickter, ich gehe zurück zu meinem Vater, weil da sind die Anstellungsbedingungen de facto besser. Da kriege ich zu essen, wenn ich arbeite. Und er geht zurück und sagt das auch. Er ist sich seiner Situation bewusst. Er weiß, dass er gerade im Elend ist und kommt zum Vater und denkt, okay, also als Angestellter wird er mich aufnehmen. Das ist sein Bild vom Vater. Also Sohn klappt nicht mehr, aber als Angestellter, das kann sicher klappen. Und der Vater sieht ihn schon am Horizont. Es gibt ein wunderbares, Eine wunderbare Erzählung von Charles Péguy, das ist ein französischer Schriftsteller, der sich bekehrt hat zum Christentum in einer Zeit, wo das gar nicht Mode war, Ende des 19. Jahrhunderts. Und der erzählt dort, wie dieser Vater jeden Tag den Horizont absucht, um vielleicht am Horizont den Sohn zu sehen, und wie diesem Vater sich das Herz in der Brust umdreht, weil einfach der Sohn nicht kommt und er so hofft, dass dieser Sohn wieder zurückkommt. Also dieses Bedürfnis des Vaters, dass der Sohn zurückkommt. Und de facto kommt der Sohn zurück und er rennt ihm entgegen und er lässt den Sohn praktisch nicht ausreden. Er gibt dem Sohn keine Antwort auf seine Frage nach den Anstellungen, sondern es ist klar, das ist der Sohn. Also es ist überhaupt keine Frage, dass er der Sohn ist und dass er endlich wieder da ist und dass er endlich wieder lebt und dass er endlich wieder in diese Beziehung zurückkommt. Das heißt, dem Vater ist die Beziehung wichtig, nicht das Wohlverhalten. Also er macht dem Sohn keinen einzigen Vorwurf. Es gibt einen neapolitanischen Grundschullehrer, der mal die Aufsätze seiner Schüler veröffentlicht hat. Und unter anderem hat er ihnen mal gesagt, sie sollen dieses Gleichnis nacherzählen. Und ein Schüler hat diesen Aufsatz geschrieben, den er eben dann veröffentlicht hat. Und der lässt das Ganze etwas anders enden. Und ich vermute, die Endung dieses Schülers ist näher an dem, was wir wahrscheinlich denken. Der sagt nämlich, der Vater sah den Sohn am Horizont auftauchen und sagte zum älteren Sohn, komm, wir gehen hin und verhauen ihn. Das ist ein Schluss, wo ich mich durchaus in Teilen von mir wiedergefunden habe. Denn jetzt kommt der zurück, hat alles verprasst und so wie es aus dem Gleichnis erscheint, ist er nicht unbedingt lange weg gewesen, aber intensiv. Und der Vater reagiert ganz anders. Der Vater sieht nur, mein Sohn ist wieder da. Und mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Und darum muss ein Fest gefeiert werden. Und dann ist da noch der ältere Sohn, der die ganze Zeit beim Vater war, der die ganze Zeit für den Vater gearbeitet hat, der keiner der Vorschriften, die in diesem Hause war, verletzt hat und der bei näherem Hinsehen wahrscheinlich nicht weniger weit weg war als der jüngere Sohn. Denn sein Bild des Vaters ist nicht positiver als das Bild des jüngeren Sohns. Er betrachtet den Vater als Arbeitgeber und sich selber als Angestellten. Und er ist sich seiner Identität als Sohn, wie es scheint, in keiner Weise bewusst. Und als dann der Diener kommt und ihn noch so ein bisschen aufstachelt und sagt, wir machen jetzt ein Fest für deinen Bruder, der da sein ganzes Vermögen durchgebracht hat, da wird er wütend, weil er war die ganze Zeit brav. Und der nicht brav war, für den macht man jetzt ein Fest. Es kann ja nicht sein. Und der Vater geht ihm entgegen, wie er dem Jüngeren entgegengegangen ist. Die Geschichte wird für die Pharisäer erzählt, die ganze Zeit brav waren und die sich aufgeregt haben darüber, dass Jesus, dieser Fresser und Säufer, wie er irgendwann genannt wird, sich mit diesen Leuten abgibt, die nicht brav waren. Und die große Frage dieses Gleichnisses ist, willst du am Fest teilhaben oder willst du nicht am Fest teilhaben? Willst du drinnen sein oder willst du draußen sein? Und die Einladung an den älteren Sohn ist, komm herein und hab am Fest teil. Sei dir bewusst, dass du schon immer Sohn warst, dass du schon immer an allem teilgehabt hast, was mein ist. Und dass es jetzt Zeit ist, das zu ergreifen. Aber dazu gehört auch, dass alles, was dir zur Verfügung steht, dem anderen auch zur Verfügung steht. Und ich meine Franziskus und auch Clara und ich meine auch ihre Gründerin Hanna Hümmer haben diese Einladung zum Fest sehr gut verstanden. Franziskus Grundhaltung ist dieses, also der Kern der franziskanischen Spiritualität, aus dem heraus sich alles entwickelt, ist diese Vaterschaft Gottes. Der sagt, alles was mein ist, ist dein. Und Franziskus weiß, er stellt mir alles zur Verfügung. Ich bin Sohn des Allerhöchsten und darum kann ich getrost in Armut leben, weil er dafür sorgen wird, dass ich zu dem komme, was ich brauche. Und die Franziskaner, die etwas radikaleren, hatten diesen zweiten Aspekt dabei. Es gehört mir und es gehört meinem Bruder. Das heißt, wenn ich zu viel für mich brauche, dann nehme ich das meinem Bruder weg. Also die sagten, alles, was wir über das Nötige hinaus verbrauchen, stehlen wir den Armen. Das ist natürlich eine radikale Aussage, aber aus diesem Grund heraus, ist die Armut zu verstehen und ist auch dieses Armut als Teilhabe, als die Möglichkeit der Teilhabe am Fest, denn ich erhalte alles und ich gebe ihm Dank alles zurück. Das Problem des älteren Sohnes war nicht, dass er nicht beim Vater war, sondern dass er nicht wusste, dass er der Sohn ist. Dass er an diesem Fest nicht teilgenommen hat, weil er ein falsches Bild von sich selber hatte. Clara wird am Ende ihres Lebens sagen, ich preise dich, mein Herr, der du mich erschaffen hast, denn du hast den Heiligen Geist in mich gelegt und mich ein Leben lang behütet, wie eine Mutter ihr kleines Kind. Und aus diesem heraus konnte sie ihr ganzes Leben, das gelinde gesagt nicht einfach war auf jeder Ebene, als Teilhabe an diesem Fest verstehen. Und ich meine, ich habe ein Gebet gefunden, das Sie alle sehr gut kennen, aber das ich trotzdem als Abschluss hier vorlesen möchte, weil es für mich auch Ausdruck einer Haltung ist, die eben befähigt, an diesem Fest teilzunehmen. Es ist ein Gedicht, das am Anfang ihrer Regel steht, darum habe ich es gesehen. Und alle, die jetzt im Gästehaus zugeschaltet sind, kennen es nicht, darum lese ich es nochmal vor. Du bist Liebe, Vater im Himmel, so sagt dein Wort. Du bist Liebe, so rufen wir alle in unserer Schwachheit und in unserer Kraft, in guten wie in bösen Tagen. Du bist Liebe, heiliger Vater, gütiger Jesus, heiliger Geist. In diese Liebe hinein sind wir alle geboren. Mit unserem ganzen Leben, dass wir in Freude und Dank vor dir und mit dir leben dürfen. Du bist Liebe, weil du mitten unter uns bist, weil du unsere Schwachheit und Armut barmherzig ansiehst und nicht richtest. Du umschließt und tröstest uns unendlich mit deiner Gegenwart. Du bist Liebe, heiliger Vater, ewiger Gott, dreieinige Liebe. Halten wir nun eine kurze Stille.